Dieser Podcast wird präsentiert von Krieghoff, Okasando Jagdsafaris, Exklusiv Shurian, Messer und Waffen, Jagdschule Kretschmar, Will und Apel und Europas größte Jagdmesse, die Jagd und Hund, vom 28. Januar bis 2. Februar.
Mit der Kappe, das war Zufall. Ich habe 2016 zum ersten Mal meine Jagden gefilmt mit einem Freund. Und dann wollte ich auf YouTube veröffentlichen, aber zu viel Pixel, ich wollte nicht, wegen auch meinem Beruf. Ich bin in der Immobilienbranche tätig, in Deutschland, Österreich. Und da gibt es viele Neider und Hasser, ehrlich gesagt. Am Anfang war so die Idee und danach habe ich gesagt, okay, wenn ich solche gigantische Trophäen jage und die, lieber Gott, so mit mir gesegnet ist und ich mir das leisten kann, und auch körperlich so fit bin, dass ich in diesen ungelegenen Orten auf der Welt unterwegs bin für dieses Art Jagen, möchte ich den Vortritt den Trophäen geben. Also nicht als Mensch vor dem Trophäe stehen und posen und zeigen, ja, hier bin ich und habe so ein Marco Polo gejagt oder so ein gigantisches Wild. Da habe ich gesagt, nein, ich trete zurück. Gehe im Schatten von den Trophäen aus Respekt und zeige mein Gesicht nicht. Und da war in der Reise, bin ich vom Berg runter und ein guter Freund von mir hat mit dem Handy ein Foto gemacht. Ich hatte eine Kappe an und Kopf runter, habe gesagt, das ist eine coole Pose.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge beim FSW-Podcast. Ihr seht, es ist bei uns ein ganz kleines bisschen dunkler heute. Das liegt daran, dass wir den Gast, der heute bei uns ist, ein ganz kleines bisschen unkenntlich machen. Die meisten kennen ihn wahrscheinlich von Instagram und von YouTube. Herzlich willkommen, Amon Amon, bei uns im Studio in Hannover.
Vielen Dank, Max. Danke, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Wir haben ja durch die Community hat ja sehr, sehr viel geschrieben, dass du bitte kommen sollst und ja deine ganzen Jagdgeschichten und dich den ganzen Fragen, die die Community auch an dich hat, stellen sollst. Und ich habe dich ja so lange zugetextet bei Instagram, bis es dann tatsächlich auch geklappt hat. Deswegen vielen, vielen Dank auch für dein Vertrauen, dass du das wahrgenommen hast.
Sehr, sehr gerne. Ich bin sehr gespannt auf die Fragen.
Ich bin
ganz Ohr.
Vielleicht fangen wir einfach mal damit an, dass du dich vielleicht einfach einmal so ein bisschen vorstellst, wann du mit dem Jagen angefangen hast und wie es dazu gekommen ist, ob du vielleicht eine familiäre Vorgeschichte hast und ja, wie es zu dem Ganzen, was mich auch interessiert, zu dem Namen Amon Amon gekommen ist.
Ja, Jagen ist eigentlich traditionell in die Familie und seitdem ich mich erinnere, wollte ich immer jagen. Ich war 5. Als ich das erste Mal ein Luftgewehr in der Hand gehalten habe. Und mein Vater hat mir gezeigt, wie man zielt und wie man schießt. Und das hat mich gepackt. Ne? Das hat mich gepackt. Habe viel geübt mit dem Luftgewehr, mit offenem Visier natürlich.
Ja.
Und dann habe ich Vögel geschossen, etc. Das waren Zeiten. Mein erstes Wild habe ich mit 8 erlegt und das war ein Wolf, ein Geschenk vom Papa. Und danach habe ich gesagt, Mensch, das ist etwas, das ich mein ganzes Leben wirklich machen möchte.
Also hat dich das richtig gepackt, das Fieber.
Es. Und das Fieber, als ich das Gewehr in der Hand hatte, das war ein Mauser 98er vom Papa. Ich habe Wolf im Zielfernrohr gesehen, das war auch nicht weit vielleicht, das war auf ein Beet, 80 Meter. Und dann, ich habe so gezittert, dass die Waffe fast aus meiner Hand gefallen ist. Und Papa hat mich unterstützt und sagte, jetzt bist du ein Jäger. Und dieses Gefühl musst du immer haben. Wenn du einmal dieses Gefühl verlierst, ich meine Jagdfieber, dann darfst du nicht mehr jagen. Dann bist du kein Jäger, du bist ein Killer. Und das hat mich mein ganzes Leben begleitet. Also jagdlich. Und ich werde erst aufhören, wenn ich dieses Gefühl nicht mehr habe. Jetzt nach so vielen Jahren und Erfahrungen, ich war in allen Kontinenten, habe gejagt, Großwild, Niederwild, alles. Das Gefühl habe ich immer. Egal, ob ein kleines Tier oder großes, ein Agali ist oder ein Frischling. Davor habe ich immer Jagdfieber und das ist es bei der Jagd und das macht mir Spaß.
ich glaube, das ist das auch, was du sagst, das gerade, wenn man das verliert, sollte man es nicht weitermachen. Und ich finde auch, das ist das, was Jagen am Ende des Tages ausmacht, wenn du die Waffe hochnimmst und es fängt alles an zu zittern, du wirst nervös und eigentlich vergisst du alles, was du tausendmal vorher trainiert hast, genau, und es ist dann einfach nur noch dieser Instinkt, der da ist.
Genau so ist es. Und 2021, nach der Pandemie, habe ich meinen Weltrekord Besor Ibex in der Türkei erlegt. Mit 165 cm Schlauchlänge.
Ja.
Das war mein dritter Versuch. 2019 bin ich zweimal in die Türkei geflogen. Kurz vor der Brunft war das. Dann ist er verschwunden. Und ich hatte nie so viel Zeit gehabt. Und 2021, es war soweit. Es wurde größer, Schlauch wurden länger. Dann habe ich einen Anruf bekommen, das Wild steht, kannst du kommen. Und 10 Tage haben die beobachtet, wirklich Videos geschickt, Fotos geschickt, nichts, dass ich nochmal hinfliege und da ist nichts da. Das ist freie Wildbahn und sehr schwieriges Gelände.
Wie hoch jagt man da?
Auf 2500 war das. Okay. Aber schwieriges Gelände. Und gleich am ersten Abend, ich bin direkt nach Adana geflogen. Und dann mit dem Auto 2 Stunden zum Revier nach Norden in Taurusgebirge. Und ich hatte am gleichen Abend den Anblick gehabt auf 500 Meter. Also wirklich 500 Meter. Er war mit 11 anderen Steinböcken, aber der war so gigantisch. Und mein Kameramann war hinter mir, hat gesagt, warum schießt du nicht? Hat gesagt, Klaus, mein ganzer Körper zittert. Ich kann die Waffe nicht ruhig halten. Der ist so grandios. Ich habe noch nie so einen Steinbock gesehen. Auch von Wildbrett her, der war doppelt so groß wie die anderen. Ich sagte, okay, was? Ich habe ein bisschen gezögert, ja, meine Schießposition ist nicht gut. Und der Guide meinte, schieß, schieß. Ich habe gesagt, warte mal, nein. Und dann, es war schon ein bisschen dunkel am Abend. Der Klaus meinte, ich kann den Schuss nicht so gut aufnehmen. Ich habe gesagt, okay, kommen wir morgen wieder. Der Typ war außer sich, der Outfit. Das dritte Mal und du schießt nicht, ne?
Ja.
Habe gesagt, nein, ich will nicht, dass jetzt die Kamera die Aufnahmen verpasst.
Ja.
Okay, da haben wir gesagt, okay, aber wenn wir jetzt ihn verlieren, ist nicht meine Schuld. Du bist schuld. Haben gesagt, kein Problem, ich nehme auf mich. Und am nächsten Tag, wir müssen am Nachmittag wieder versuchen, weil auf die eine Seite, wo wir uns positionieren, da viel Wild gab, viele weibliche, wenn die treiben, dann gehen alle mit. Müssen wir erwarten am Nachmittag. Da haben wir ihn wieder im Anblick gehabt auf 1000 Meter. Steht wie eine Statur auf einem Felsen, der vielleicht 200 Meter hoch ist. Hab lange überlegt, ob ich schieße oder nicht schieße. Hab gesagt, wenn der runterfällt, das ist die ganze Trophäe kaputt. Es kann ja auch sein, 1000 Meter sehr weit, bisschen Wind und die Kugel ist vorbei. Hab gewartet und die anderen Steinböcke sind dann runter zum Esen. Der ist stehen geblieben. 1,5 Stunden. Und ich liege auf scharfen Steinen in der Position. Dann ist er endlich mal runter. Es war auch ein bisschen schon nahe dunkel geworden. Auf 720 Meter. Da wollte ich nochmal. Hab versucht. Da habe ich wieder gezittert. Kurz vor dem Abzug, da sagt mir der Guide, pass auf seine Hörner auf. Wenn die Kugel die Hörner trifft und bricht, dann ist die Trophäe kaputt. Da kann man nicht mehr messen. Also wenn man auch misst mit dieser Größe, dann sagen, ja, die haben was Fakes jetzt rausgebracht. Ne?
Ja.
Dann gesagt, okay, dann schieße ich auf die Niere, auf 720 Meter. Dann, spinnst du? Dann, nein, nein, pass auf, ich habe jahrelang trainiert, habe hunderttausende Schüsse gemacht, wie solche Momente. Ne? Und ich habe wirklich so gezittert, dass ich die Waffe nicht mehr berühren dürfte. Die Schießposition war okay. Ich habe die Waffe nicht mehr berührt. Nur mit dem Finger auf dem Abzug.
Bam, so kleinen Band da dran
liegt. Und das war's. Das war wirklich eine coole Geschichte, was mit dem Jagdfieber geht. Ne?
Ja. Ich glaube, da ist auch das Bild entstanden. Ich glaube, das war noch mit Maske jagen, oder? Da ist das.
Das war auch so. Ja, ich wollte jetzt nicht immer Kopf runter. Das war Covid. Ja. Jeder hatte eine Maske gehabt um uns herum. Ja. Das war in Covid-Zeit. Ja, auch danach hat man lange Masken getragen. Habe gesagt, das ist cool, ja. Trage ich die Maske und dann einmal Kopf hoch.
Du hast ja gerade darüber gesprochen, auch mit der Kappe nicht so tragen. Vielleicht könntest du mal einmal erklären, das war auch eine Frage, da werden wir gleich, glaube ich, auch nochmal drauf einkommen, wie es dazu kommt, dass keiner weiß, wie du aussiehst.
Mit der Kappe, das war Zufall. Ich habe 2016 zum ersten Mal meine Jagden gefilmt mit einem Freund. Und dann wollte ich auf YouTube veröffentlichen, aber zu viel Pixel, ich wollte nicht, wegen auch meinem Beruf. Ich bin in der Immobilienbranche tätig, in Deutschland, Österreich. Und da gibt es viele Neider und Hasser, ehrlich gesagt. Am Anfang war so die Idee und danach habe ich gesagt, okay, wenn ich solche gigantische Trophäen jage und die, lieber Gott, so mit mir gesegnet ist und ich mir das leisten kann, und auch körperlich so fit bin, dass ich in diesen ungelegenen Orten auf der Welt unterwegs bin für dieses Art Jagen, möchte ich den Vortritt den Trophäen geben. Also nicht als Mensch vor dem Trophäe stehen und posen und zeigen, ja, hier bin ich und habe so ein Marco Polo gejagt oder so ein gigantisches Wild. Da habe ich gesagt, nein, ich trete zurück. Gehe im Schatten von den Trophäen aus Respekt und zeige mein Gesicht nicht. Und da war in der Reise, bin ich vom Berg runter und ein guter Freund von mir hat mit dem Handy ein Foto gemacht. Ich hatte eine Kappe an und Kopf runter, habe gesagt, Mensch, das ist eine coole Pose. Ab jetzt werde ich immer Fotos machen und Kopf runter.
Das ist wahrscheinlich auch jetzt so ikonisch. Sehr, sehr viele machen das ja auch mittlerweile, die Amon-Amon-Pose. Ich habe, glaube ich, auch irgendwo ein Bild mal hochgeladen bei mir, wo ich einfach das da mich dahinter gestellt habe. Weil sieht auch einfach cool aus, muss man ehrlich sagen. Ne? Also bist du ein absoluter Trendsetter.
Ja, danke.
Was war so die besonderste Jagd, wo du sagst, das war das, wo du immer zurückblickst, das war das ausschlaggebende Moment in deiner jagdlichen Karriere?
Das war der Wolf, als ich 8 Jahre alt war.
Okay.
Das hat mich gepackt, wirklich.
Aber ist das...
Und für mich war die Schule immer, hatte Vorrang gehabt. Mhm. Und dann Uni, Hochschulabschluss und so weiter. Und 2016 habe ich dann wieder angefangen, international zu jagen und große Trophäen zu jagen. Wenn ich jetzt zurückblicke in den letzten 8 Jahren, oder 9 Jahren, würde ich sagen, der Steinbockjagd in Tadschikistan. Es hat mich körperlich hingehauen. Es war wirklich an der Grenze. Ich wollte schon 2-3 Mal aufgeben, aber Wild war vor mir auf 1200 und hat mir nur Kraft gegeben, nochmal zu versuchen. Ich habe keinen Sauerstoff mehr gehabt. Also Herz raste ohne Ende. Es war auch gefährlich. Wir waren 4-Mann-Team wieder. 2 sind ausgefallen. Nur der Kameramann kam mit und die Einheimischen natürlich.
Ja.
Und es war richtig schwierig. Und wenn man sich am Ende so belohnt, es ist solche Freude. Ich habe auch Videos sogar auf YouTube, diesen Doppelsteinbock. Man sieht auch die Freude in mir. Normalerweise, ich lasse das nicht raus, es bleibt in mir. Aber es war so hart erkämpft. Nach 6 Stunden Pirsch. Also jeder 10. Meter, als ob man 1 Kilometer gelaufen ist im normalen Gebirge. Kann man nicht. Und dann die Vorfreude und dann wieder nervös zu sein, wieder Jagdfieber zu haben. Und dann sagen, okay, was ist, wenn ich vorbeischieße? Ne? Was auch oft, nicht oft, aber was manchmal auch passiert.
Ja.
Es passiert, dass man auch mal vorbeischießt. Der Mensch macht Fehler.
Finde ich sehr gut, dass du das sagst, weil das ist ja auch was wahrscheinlich auch nicht viele zugeben würden. Aber wie du gerade sagst, der Mensch macht
natürlich.
Fehler.
Natürlich. Also ich trainiere sehr, sehr viel. Sehr, sehr viel. Und jetzt in den letzten 2 Jahren ein bisschen weniger, weil eigentlich das Wissen ist so auf einem Level, wo man sagt, okay, mit vielen Kaliber brauche ich überhaupt keine ab. Ganz ehrlich. Besonders mit der 300 Norma oder 338 Lapur. Ich brauche nur einen Probeschuss auf 100 Meter, wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin, damit alles in Ordnung ist. Und dann mache ich einen Schuss auf 700, 800 Meter. Dann berechne ich Ballistik. Dann weiß ich genau, welche Klick ich brauche.
Ja.
Ja, ich habe natürlich mein Kestrel dabei, um zu sehen, ja, wie hoch wir liegen, Luftdruck messen, Wind messen, Temperatur, das ist alles sehr wichtig. Und dann weiß ich genau. Ne? Und bei den neuen Kalibern, natürlich habe ich meine ab, benutze ich auch die ab. Aber vorbeischießen ist ganz normal. Also wenn ich sage, ich habe nie vorbeigeschossen, dann ist eine große Lüge. Ich würde aber lieber 1000 Schuss auf eine Tontaube machen oder auf eine Scheibe, aber einmal treffen. Ja, das ist immer das Motto. Und das ist immer mit der Situation abhängig. Na, wenn schlechte Schießauflage ist, wenn man verkannt ist und vergisst, ne, das sind immer solche Sachen. Aber du wirst es nicht glauben, Max, ich habe immer vorbeigeschossen, wenn es so nah dran war.
Echt jetzt?
Ja.
Okay. Es war ja auch, glaube ich, jemand gefragt, warum du... Warum
also nah dran war ich 300 Meter, 250 Meter. Ne? Also manchmal, das passiert, aber nicht so oft.
Es hat ja jemand gefragt, auch in den Fragen, warum du so weit jagst. Jetzt habt ihr die Antwort, wenn es zu nah ist, dann klappt es nicht. Nein. Ja. Also, vielleicht könntest du noch mal einmal auf die Tadschikistan, ich habe mir gestern Abend habe ich mir auch noch ein Video angeguckt, vielleicht könntest du einfach mal für die Jäger erklären, ich glaube, das ist ein Traum, den die meisten haben, wahrscheinlich auch einmal dort jagen zu gehen, vielleicht mal einmal sagen, wie das so vom Terrain her ist und auch wirklich von der Kraft, die man dafür braucht und vielleicht auch, wie man dafür trainieren sollte, um so eine Jagd überhaupt wahrnehmen zu können.
Ja, Tadschikistan besteht aus 93% aus Gewehren.
Ja.
Also man landet schon in der Hauptstadt. Hauptstadt liegt, glaube ich, 800 Meter über Meeresspiegel. Aber dann geht wirklich steil nach oben. Wenn man Steinböcke, es gibt jetzt zwei Spezies. Steinbockarten in Tadschikistan, Pamir und der Bukharan. Die Bukharan-Steinbock jagt man im Süden des Landes auf 2000 bis 3000 Meter. Eigentlich würde gehen, jeder Alpenjäger oder Gebirgsjäger kann sich das eigentlich ertragen, kann das ertragen. Aber wenn man Pamir im Pamir-Gebirge ist, dann muss man vorher viel Höhentraining machen.
Okay.
Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Eine andere Möglichkeit ist, diese Höhenkrankheit-Tabletten nehmen. Aber ich weiß nicht, ob jeder das erträgt. Muss man 3 Tage vor der Reise, jeden Tag eine Tablette und während der Reise dann drei Tage nehmen. Aber nicht jeder erträgt die Tablette. Also ich habe Leute dabei gehabt, die das nicht ertragen haben. Höhentraining ist das Beste. Man kann heutzutage auch dieses Zelt für Höhentraining nach Hause bestellen und zu Hause einen Monat vor der Reise sich vorbereiten.
Das geht dann mit so einer Maske, oder?
Nein, es wird reguliert. Also okay. Der Luftdruck oder Sauerstoff im Zelt.
Ja.
Es wird geschlossen.
Okay.
Und dann, das ist so wie Simulatoren, oder als ob man auf 4000 Meter schläft.
Ja.
Also jetzt nicht die ganze Nacht, aber eine Stunde, anderthalb Stunden sollte man schon im Zelt versuchen zu sitzen, ruhig bleiben oder zu schlafen. Ja, das ist eine gute Trainingart zu anfangen. Und das Zweitwichtigste, dass man viel mit der Waffe trainiert und seine eigene Waffe kennt und mit dem Kugel eins wird. Da hat man nur einmal eine Chance. Also wenn man einmal vorbeischießt, ist es freie Wildbahn, die sind sehr wild, weil da auch andere Predator gibt es. Da gibt es Schneeleopard, da gibt es den Wolf und auch den Mensch. Die sind sehr scheu. Und dann verpasst man die Chance. Entweder die Jagd ist dann vorbei, man ist ja eine Woche, 10 Tage da, da sieht man nichts mehr, den passenden. Oder man hat auch Glück, dass man gleich am zweiten, dritten Tag oder am letzten Tag nochmal was erwischt, aber nicht das Gewünschte.
Ja.
Außerdem mit dem Essen. Also man muss wirklich Leute, Jäger, Jägerinnen, die ein bisschen sensiblen Magen haben, da sollte man diese Tech-Food zu Hause mitnehmen, dann ist man auf sicherer Seite. Und Klamotten sind auch sehr wichtig. Schuhwerk, das ist alles. Da muss man alles.
Was würdest du da empfehlen? Sein.
Es gibt heutzutage so viele Marken, ja, aber man muss wie Zwiebelschichten tragen. Also jetzt keine dicke Lodenhose oder Jacke oder keine dieser von den Europäischen für Hochsitz oder Drückjagden benutzen. Das schwitzt man sehr. Kann man nicht laufen. Dann, wenn man oben ist, die Jacke aussieht, ist man sofort krank.
Okay.
Also immer 3 Schichten. Da gibt es von den Amerikanern sind da sehr, sehr gut. Ich meine, Kuyo, Sitka, First Light. Es gibt sehr viele. Follow. Es gibt viele Marken, die man online bestellen kann und solche Sachen anbieten. Auch man sollte man sich für Fotos sieht gut aus, wenn man sich auch den Terrain anpasst. Also jetzt nicht, wenn es gelb ist, dass man was Schwarzes oder was Grünes anhat. Ne? Das sieht dann besser aus, ja.
Du hast eben gesagt mit Höhentraining. Wie hast du das gemacht? Bist du dann tatsächlich auch in die Berge gefahren? Und ist das auch, dass man das vielleicht auch trainieren sollte, tatsächlich mal so ein bisschen Bergsteigen, Klettern, dass man da auch...
Trainieren, ich trainiere 4-mal die Woche
ja.
Im Studio, also immer Stepper, das ist das Beste.
Ja.
und langsames Gehen, steil auf 15%, 12%, Tempo 4 bis 5 und ein Rucksack oder ein Extragewicht 10 Kilo und mit Bergstiefel. Das ist meine Training.
Geil. Ja.
Und für Höhentraining, ich nehme Tabletten.
Okay.
Ich habe einmal mit Zelt versucht, für mich war eigentlich, ich bin viel unterwegs, habe viel zu tun, habe keine Zeit gehabt. Es hat geholfen, wirklich geholfen. Aber bei den anderen, ich war 5-mal in Tadschikistan. Ja. Und werde ich auch im Februar wahrscheinlich nochmal hingehen. Da hat man mir ein Foto geschickt von einem Riesen Marco Polo, da würde ich gerne, wenn ich das Glück habe und bis dahin bleibe oder überlebt, vielleicht mal versuchen.
Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Weidmannsheil dabei.
Vielen Dank.
Das Synonym, was bei dir bei YouTube ist, ist ja Record Breaking Hunter. Wie bist du darauf gekommen und wie viele Rekorde hast du gebrochen? Ich glaube, das ist vielleicht auch mal eine interessante Sache.
Das hat nicht mit Schüssen und weite Distanzen zu tun.
Ja.
Es gibt eine Frage, vielleicht wie weit ich geschossen habe und was ist mein weitester Schuss und so weiter. Den Namen hat mir eigentlich mein Kameramann gegeben. Der Klaus Illich aus Österreich von der Filmefuchs. Er war vorher auch mit vielen anderen europäischen Jäger, Amerikaner unterwegs und hat lustige, interessante, schöne Geschichten erzählt. Und beim ersten Mal hatte auch er nicht die passende Kamera dabei gehabt. Er hat nicht erwartet, dass ich auf 900, 800 Meter auf Wild schieße und solche Trophäen. Aber hat gut gemacht und dann hat gesagt, du brichst Rekorde, wenn wir einen YouTube-Channel machen, das ist der Name. Dann ist es einfach so entstanden. Ich bin bei SCI Mitglied und habe 141 verschiedene Tierarten eingetragen. Von den Summe habe ich 41 in den Top 10 und habe 13 Weltrekorde, also okay. Nummer 1. 3 Nummer 2 und 7 Nummer 3 und der Rest ist alles. Also 41 in den Top 10. Also 13 Weltrekorde. Ich hatte 17 gehabt. Einige sind gebrochen. Rekorde sind ja da. Damit es gebrochen werde, man muss es sportlich annehmen. Und dann ist es immer Glück. Ne? Der liebe Gott hat mir auch dieses gewisse feine Händchen gegeben. Ich bin oft jagen gegangen und hatte nicht im Sinne gehabt, ein Weltrekordtier zu schießen. Aber der steht ja da und ich nehme auch dann die Chance auf weite Distanzen. Und diese Wildarten in Zentralasien oder in Nordamerika, diese weiten, unendliche Weiten, da kann man nicht nah rankommen. Und je älter das Wild ist, desto schlauer ist er auch. Ja, der muss ja auch überleben und sich durchkämpfen.
Ja.
Predator, Klima, Menschen, alles. Und diese Alten sind sehr, sehr schlau. Man kann nicht so nah rankommen.
Man hat ja auch bei den, ich sag mal jetzt in Tadschikistan oder auch in Zentralasien, diese Tiere, dass die überhaupt so alt werden, die brauchen ja nur eine Augenentzündung haben oder sonst was und die sind hin. Also das glauben ja die meisten Leute gar nicht. Also wenn du dann, wie alt ist zum Beispiel jetzt so ein Marco Polo, wenn du den jagen möchtest im Februar?
Die müsste zwischen 12 und 14 sein.
Mal überlegen.
Ich habe letztes Jahr einen erlegt, der war 15 Jahre alt.
Ja.
15.
Dann überleg mal, wie lange der gekämpft hat, was das für ein Krieger ist.
Ja. Trophäe, die Hörner waren überall zerrissen, also der war fast gebrochen. Der war so alt. Auch von Wildbret, der hat er zurückgesetzt. Der war kleiner als die anderen, aber die Hörner waren gigantisch.
Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück, dass das im Februar klappt. Wir haben sehr, sehr viele Fragen aus der Community bekommen. Ich werde da jetzt einfach mal anfangen mit den ältesten Fragen, die wir da, also mit den ersten Fragen, die praktisch gestellt wurden. Die erste Frage war, durch was finanzierst du deine Ausrüstung beziehungsweise deine Waffen und diese exklusiven Jagdreisen?
Ich bin in der Immobilienbranche tätig
und
Gott sei Dank erfolgreich. Und ich bezahle alles meine eigene Tasche, einfach mein Hobby. Und man lebt nur einmal. Was soll ich mir dann meine Kinder und Enkelkinder erzählen, wenn ich viel Geld auf Konto habe und nichts im Leben gemacht habe und nicht erlebt habe?
Also das heißt, dass du bekommst es nicht gesponsert und das ist alles von dir selber?
Ich akzeptiere auch keine Sponsorship.
Okay, alles klar. Das ist auch eine gute Aussage.
Und ich poste viel für Gewehre, Klamotten, also alles, was mit der Jagd zu tun hat, wenn ich davon überzeugt bin, dass es gut funktioniert. Ich habe viele Anfragen auch aus China und anderen Ländern mit anderen Geräten, aber das tue ich nicht. Also wenn ich auch jetzt mich mit einem Outfit zeige, Klamotten. Wenn der nicht gut ist, werde ich einfach einmal anziehen und dann verschenken. Ja. Aber wenn er gut ist, dann mache ich gerne Werbung dafür. Und ich unterstütze auch die Szene. Auch Gewehr, Patronen, Klamotten, Schuhe, alles, was mit der Jagd zu tun hat.
Ist ja auch wichtig, dass wenn jemand, der auch zum Beispiel die Möglichkeit hat, so wie du, in Asien etc. jagen zu gehen und diese Waffen auch wirklich, oder die Ausrüstung, es gibt ja sehr wenige, die wirklich die Ausrüstung auf das testen, wofür die meisten wahrscheinlich gebaut wurden. Ja. Ich meine, brauchen wir uns nichts vormachen, diese Kuyu- und Sitka-Sachen, die sind nicht dafür gedacht, dass man in Deutschland auf dem Hochsitz sitzt. Genau. Und da wird es wahrscheinlich sehr wenig Leute geben, die da auch im Extrembereich testen. Insofern Hut ab, dass du das dann auch wirklich dann präsentierst und dann auch die Szene damit unterstützt und auch die Leute, die dahinter diesen Marken stehen.
Ja, das tue ich sehr, sehr gerne. Ich bin auch davon überzeugt. Ich habe vielleicht 2-3 Gewehre geschenkt bekommen von amerikanischen Firmen, weil ich einfach Werbung gemacht habe, ohne irgendwas zu verlangen. Die waren einfach großzügig, die haben dann mich kontaktiert. Hey Amon, Amon, du hast ein tolles Video gemacht und hast Werbung für unsere Marke gemacht. Wir wollen gerne dir eine Waffe schenken, welches Kaliber willst du haben? Also solche Firmen gibt es auch und Leute, ja, muss ich sagen.
Wie ist der Spruch, wie man im Wald reinruft, so kommt es auch wieder, schallt es wieder raus. Genau, insofern. Ja. Ja. Wie viele Waffen hast du?
Gute Frage. Ich würde einfach sagen, über 1000.
Okay.
Langwaffen.
Komplett alle Marken durch?
Komplett alle Marken durch. Und jede Waffe habe ich selber eingeschossen.
Okay.
Zielfernrohr habe ich selber montiert. Und egal welche Marke, welche Waffe, wenn der Streukreis nicht passt, werde ich sofort wieder abgeben.
Also das heißt, das sind aber auch nicht die Waffen, sind jetzt nicht, sagen wir mal, alles nur super exklusive Waffen, sondern das sind auch...
ganz normale auch dabei. Also ich würde sagen, super exklusiven sind vielleicht 180.
Okay.
Der ist viele Sniper-Rifle und auch andere normale Remington 700 oder, sag ich mal,
ja,
andere Marken auch.
Ich möchte gerne die Gelegenheit nutzen, um mich bei unserem heutigen Sponsor zu bedanken, Krieghoff. Wenn ihr vorhabt, nach Afrika zu fahren und eine Big Game Jagd zu machen, kann ich euch nur empfehlen, eine Krieghoff Classic mitzuführen, am besten im Kaliber 470 Nitro Express, wie ich sie jetzt in Namibia mit hatte, oder auch in 500 Nitro Express. Am besten direkt bei eurem Händler des Vertrauens anrufen und bestellen. Ich kann das echt nur empfehlen, weil es auch einfach eine sehr, sehr sichere Waffe ist, gerade auf der Jagd wegen der Handspannung, und deswegen auch immer mein klarer Favorit in Afrika.
Wenn auch ihr auf der Suche nach einer Marketingagentur seid für eure Social-Media-Kanäle, ist FSW Media der richtige Ansprechpartner für euch. Meldet euch doch einfach mal per Mail oder ruft uns an. Wir freuen uns.
Was mich interessieren würde, ich habe letztens bei dir, glaube ich, in der Story gesehen, dass du mehrere Zielfernrohre bekommen hast oder beziehungsweise getestet hast. Oder nicht getestet hast, aber dir zugelegt hast. Warum so viele verschiedene? Hast du da kein Lieblingsmodell, wo du sagst, okay, das ist jetzt die Marke und das hau ich mir jetzt irgendwie auf alles drauf?
Ich kann mich nicht auf eine Sache konzentrieren.
Okay.
Ja? Es gibt heutzutage so viele gute Geräte auf dem Markt und ich will alles probieren.
Ja.
Ich bin großer Fan von deutschen Herstellern natürlich. Ja. Schmidt und Bender, Zeiss. Dann kommen noch der Hensoldt Cassidian, auch aus Deutschland. Steiner. Alle gute Geräte. Auch die Amerikaner sind nicht zurückgeblieben.
Ja.
Die haben auch viele gute Sachen. Aus Österreich gibt es gute Sachen. Ich gönne mir das und poste und teste natürlich. Ne? Und immer verschiedene Absehen, Stärke und so weiter. Also das macht mir Spaß.
Aber kommst du nicht durcheinander zwischendrin? Das, sagen wir mal, wie die Handhabung vom Zielfernrohr?
Eigentlich nicht, nein.
Okay. Aber das heißt, du bist dann wirklich auch viel mit dem Ganzen beschäftigt?
Jedes Wochenende.
Ja, okay. Kommen wir zur nächsten Frage. Beste Jagdgeschichte hatten wir, glaube ich, eben schon beantwortet mit dem Wolf. Ja. Dann hatten wir eine Frage, schießt er auch mal vorbei? Das hatten wir, glaube ich, auch schon besprochen. Warum weit schießen, wenn auch nah geht? Ich glaube, da hatten wir noch nicht so hundertprozentig drüber gesprochen, ja, genau. warum dir dieses Long-Range-Schießen so am Herzen liegt.
Ich habe ein bisschen erwähnt, ja, ich bin ein Trophäenjäger.
Ja.
Ich bin international unterwegs. Und manchmal in Geländen, wo man wirklich nicht auf 300 Meter, sogar 400 Meter nicht rankommen kann. auf junges Wild, ja, vielleicht. Ja. Oder einfach Glück. Aber man muss sich auf weite Distanzen konzentrieren. Und ich habe auch auf Instagram sehr viele Fragen bekommen am Anfang. Das ist nicht weitmännisch. Ich habe am Anfang versucht zu überzeugen, diese Leute und zu beantworten, aber danach habe ich irgendwann mal aufgehört, weil wir uns nicht verstanden haben. Für mich heißt weitmännisch, dass das Wild im Knall liegt, ja. Dass man sauber trifft. So, schön in Kammer rein. So wenig wie möglich das Tier leidet. Und wenn ich das auf 1000 Meter mache oder auf 100 Meter, für mich ist das Gleiche. Man hat auf den Videos gesehen, ich brauche ja nichts zu sagen, alles ist da. Man kann frei auf YouTube auch schauen, dass viele Schüsse, dass viel den Knall gar nicht hört. Das muss man so gut positionieren und dafür trainiere ich auch sehr viel. Ich habe so viele Läufe kaputt gemacht, so viele Gewehre weggeschmissen, nur für Jagen, dass man wirklich präzise und weitmännisch schießt. Ich schieße auch nah, ja, aber diese Gebiete, wo ich hingehe, da kann man nicht auf 100 Meter kommen, tut mir leid, oder 200 Meter. Nächste Distanz ist 500.
Ja.
Und Jagdindustrie hat das auch bemerkt. Einige Marken haben auch spezielle Gläser mit Entfernungsmesser, mit einem Knopfdruck, dass man auch weiter schießt. Es sind auch Jäger, die keine Ahnung mit Long-Range-Schießen haben. Und manche treffen, manche schießen zehnmal, bis einmal getroffen ist, schlecht getroffen ist. Diese elektronischen Geräte messen nicht so wie ein menschlicher Kopf und ein erfahrener Schütze. Das wird auch nicht. Nehmen wir mal an, wir sind irgendwo in Nepal unterwegs, auf Bluschaf oder Tadschikistan oder Kasachstan, über 3000 Meter, also sehr kalt und die Batterie ist kaputt. Und man hat keine Ersatzbatterien mehr oder zwei Batterien. Was macht man dann?
Nach Hause fahren.
Ja. Oder 100 Meter. Kann man nicht mehr weiterschießen.
Ja.
Ja, das ist ja das Schöne dabei, dass man auch verantwortungsbewusst ist und die Verantwortung fürs Wild erträgt. Ich kann nicht sagen, ich hoffe, ich schieße und hoffe, dass ich treffe. Ich ziele nie auf das gesamte Wildbrett. Nein, genau, einen Punkt aussuchen und das ist Herz oder Hochblatt. Ja? Das soll sein. Also in Europa bin ich auch viel unterwegs. Ich habe selber in Österreich zwei Reviere, in Ungarn ein Revier. Da bin ich oft auf Hochsitzen. Da schieße ich auch 50 Meter, 100 Meter. Aber ich zeige nicht auf alles auf YouTube.
Ich glaube, das, was du gerade sagst, sich einen kleinen Punkt raussuchen, wenn man, ich war auch viel mit Jägern unterwegs und gerade wenn weiter geschossen wird, das Problem ist auch einfach, dass die Leute das nicht trainieren. Und ich sag mal, wenn du jetzt auf eine extreme Distanz auch die ganze Zeit übst, du wirst ja dann auch auf das Ganze viel sicherer. Und ja, das ist,
natürlich.
Und das macht's ja auch, ich sag mal jetzt gar nicht, das Jagen mal weggelassen, aber selbst ich würde es auch sehr vielen Jägern empfehlen, tatsächlich mal 600, 700, 800 Meter mal auf dem Schießstand auszuprobieren oder selbst mal 300 Meter. Und dann auch mal zu sehen, was das mit einem macht, wenn man dann tatsächlich anfängt, auf einen kleinen Punkt zu zielen, wie viel besser man dann hinterher auch auf 100 Meter dann tatsächlich
genau
damit
so
jagt.
Ja. Und der größte Feind für Long-Range-Schießen ist Wind.
Ja.
Man ist auf eine Seite vom Tal, ist ruhig, die andere Seite oder Mitte im Tal, da weht ein Wind, man sieht es nicht, man merkt es nicht und dann schießt man das einen Meter vorbei. Ja. Da muss man wirklich gutes Glas, das ist ein Punkt, wo diese Marken, gute Gläser, da muss man immer darauf achten. Ich würde lieber ein teures Glas kaufen als eine Waffe.
Okay.
Das spricht man besser an. Da muss man alles, wenn man weit schießt, ob da Blätter da sind oder Gras da ist oder irgendetwas sich bewegt oder am Bart oder irgendwie am Fell, was sich bewegt, damit man sieht, ob da überhaupt Wind ist oder nicht. Da kann man erstmal den Schuss abgeben. Also ja. Es ist nicht so, dass okay, das ist da, hier ist kein Wind, schieße. Nein, wird alles gut beobachtet.
Und das ist ja auch nicht so, dass du auf gut Glück sagst, Ziel dreimal höher als der Wildkörper und wir halten da drüber und gucken. Also ja. das müssen sich auch viele von unseren Zuschauern, die wahrscheinlich dann sagen, ja, muss das sein. Aber die Technik, die dahinter ist, ist so anspruchsvoll, deswegen für die Leute, die dann da lieber sagen, macht das nicht, beschäftigt euch erstmal bitte damit, was da tatsächlich auch hinter ist, hinter diesem Jagen auf diese genau Distanz.
So ja. Leider in Deutschland gibt es nicht so viele Möglichkeiten, dass man über 300 Meter schießt. Ne? Unsere Schießbahnen sind alle bis 300 Meter.
Ja.
Skandinavien ist da uns voraus, da kann man gut dort trainieren. In Polen gibt es eine Schießanlage, in der Schweiz gibt es auch. Aber ich bin viel in den USA unterwegs und das ist ein Paradies für Langrange.
Ja, da also, geht's bei jedem auf der Range.
Bei jedem auf der Range und da schießt man und das macht Spaß.
Kommen wir zur nächsten Frage. Wo bekommt er seine Waffen her, wie zum Beispiel Lane Precision, Gunworks etc. und lädst du deinen größten Teil der Munition selber? Ich glaube, da geht es wahrscheinlich über die Importe,
das
oder?
Das ist eigentlich Import. Da muss man einen Importer finden in Deutschland oder Österreich oder was, wo immer auch man lebt. Und dann geht eigentlich problemlos.
Okay.
Aber diese Custom Rifle wie Lane Precision, die kosten in Amerika zum Beispiel $12,000 bis $15,000. Was für amerikanische Verhältnisse sehr, sehr viel ist. Die sind aber sehr gut, sehr präzise, sehen cool aus. Und da kommen meistens mit handgeladener Munition selber. Also die Waffe ist mit der Munition dann abgestimmt. Aber bis man die in Deutschland hat, das kostet fast das Doppelte.
Okay.
Also das, zwei Broker verdienen und dann kommen noch Transportkosten. Wenn man nur eine Waffe bestellt, allein die Transportkosten sind um die $3,000. Müsste in Europa landen, in Deutschland, dann Zoll und Mehrwertsteuer und dann will natürlich jeder was verdienen. Dann.
Müssen die hier nochmal beschossen werden?
Ja, natürlich. Da müssen sie zum Beschussamt. Und ich habe einige Wildcat-Patronen, die keinen Zip haben. Und das dauert auch manchmal 2-3 Monate. Da ist man ein bisschen frustriert, warum die Waffe nicht raus ist und da kann man nicht eintragen.
Kannst du einmal erklären, was Wildcat ist?
Das sind die Patronen, die in Europa nicht zugelassen sind.
Okay.
Also jede Waffe, jede Packung, wenn man sieht, da steht auf ein ZIP, das ist ein europäischer Standard. Die müssen ja auch alles das erfüllen, dass man sicher schießt und jedes System, das er trägt, also die Sicherheit gewährleistet ist. Und eine Patrone wie 28 Nosler, ich glaube, die hat keinen ZIP bekommen in Europa. Die ist überladen.
Ja.
Zu viel überladen. Und bei Beschussamt geht das nicht. Wenn man ein bisschen die Pulvermenge reduziert, ist dann kein 28 Nosler mehr. Das ist ein normaler 7 mm Remington Magnum.
Okay.
Ja. Das ist genauso wie mein eigenes Kaliber, 300 Ammon Ammon 75. Dann habe ich versucht, als beim ZIP einzutragen. Leider hat es nicht geklappt. Da schieße ich 230 Grain. Über 1000 Meter pro Sekunde Mündungsgeschwindigkeit.
Mit einem Berger oder?
Berger, ja. Wie die Hand. Hunting Elite.
Okay.
Sehr giftig, aber in Europa als Wildcat wurde eingetragen, die Waffe hat gestimmt, aber dass man jetzt kommerziell das produziert und dann irgendeine Firma abgibt, das klappt leider nicht. Es ist jetzt was Neues, vielleicht zum ersten Mal werde ich das bekannt geben. Ich habe jetzt ein neues Kaliber entwickelt in Österreich. Dann werden wir auch ZIP bekommen. Das ist ein 7 mm Ammon Ammon 75.
Okay.
Und hoffentlich bald kriege ich die Waffe mit der Munition. Und dann schauen wir mal. Wenn die Leistung stimmt, dann werden wir auch öffentlich machen.
Würde ich sehr gerne auch mal mitschießen. Also sag Bescheid. Ich glaube, auch eine interessante Frage, die hier noch war, ob man mit einem Match geschossen zur Jagd gehen kann und ob das funktioniert.
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Bei mir in meiner Situation, wie gesagt, ich bin Trophäejäger und ich schaue nicht auf Fleisch und Wildbretschonung. Ja? Und deshalb auch große Kaliber wie 338, 300 Norma, die haben zu viel Power, Energie da hinten. Und diese weiche Geschosse, die werden im Körper einfach explodieren. Und Wild liegt im Knall. Die ganze Energie bleibt im Wildkörper.
Ja.
Natürlich wird viel kaputt gehen. Kann man nicht viel verwenden. Aber was soll ich mit einem 15-jährigen Steinbock oder Marco Polo machen? Also das vielleicht kann man nur kauen. Kann man nicht mehr so gut schmecken. Ne?
Ja.
Aber für, sage ich mal, Drückjagden und sage ich mal Hirschsprung in Europa, da bin ich immer nicht auf Match geschossen, da bin ich wirklich auf Jagd geschossen. Ich steig um.
Okay. Also das geht, also dann was? Vielleicht kannst du mal einmal erklären, welche Geschosse.
Ich benutze zum Beispiel die Norma Oryx.
Ja.
Für mich ist einer der besten Geschosse und auch Hornady ELDX Precision Hunter. Die sind sehr gut.
Was hältst du vom Bleifrei?
Nicht viel. Ich habe noch nie geschossen und habe noch nicht vor,
okay,
zu schießen.
Das ist ein Statement. Ja. Kommen wir zur nächsten Frage. Was ist Amons Lieblingswild zum Jagen und warum?
Genauso wie Amon. Always Amon. Schafe. Schafe und Ziegen. Die faszinieren mich. Die Landschaft, die Reise dahin. Das gesamte Paket. Ne? Die Vorbereitung, die Vorfreude. Und das ist anstrengend. Das ist nicht so einfach. Und ich bin jetzt bei Wildziegen bei Nummer 31.
Ja.
Verschiedene Spezien. Und bei Schafe bei Nummer 19. Und mein Ziel ist bei beiden Weiden, Ovis und Capras 40 zu erreichen. Ob ich es schaffe, solange lebe, das weiß nur der liebe Gott. Versuchen aber tue ich.
Was mich noch interessieren würde, zu dem Thema Lieblingswild, man sieht sehr wenig von dir in Afrika. Ich würde jetzt mal sagen, die meisten Deutschen, wenn die an eine Auslandsreise denken, ist ja eher so, wir gehen nach Afrika und jagen in Namibia und Südafrika. Von dir, ich glaube, es gibt ein Video bei YouTube. Von
zwei, drei.
Okay, ja. Aber es ist nicht so viel wie für die anderen Jagden. Ist das nicht so deins oder erklär mal.
Natürlich, das ist ja auch eine Jagd. Eine ja. Fantastische Wildart Afrika. Wunderschönes Kontinent. Ich bin ein Bergjäger und übe das wirklich professionell aus. Und ich werde in einem Monat 50 Jahre alt. Afrika kommt später. Ich versuche, solange mein Körper mitmacht, dass ich diese schwierige Gelände hinter mir habe. Ich glaube nicht, was ich jetzt kann, in 10 Jahren das Gleiche zu wiederholen.
Okay.
Das ist einfach menschliche Natur. Und Afrika ist einfacher. Man ist oft auf einem Jeep unterwegs oder gelähmte Pirschen. Ansonsten, ich war zweimal in Afrika, das erste Mal 2019 in Tansania. War wunderschön. Also Büffeljagd hat mich auch gepackt. Na, ich liebe Büffeljagd. Ja. Mit offenem Visier, mit einem Doppel in den Busch reinzugehen, kurze Distanzen. Ist wunderschön. Aber das kommt später, hoffentlich.
Okay. Warum nicht offen mit der Jagd umgehen? Das finde ich auch ein interessanter Punkt. Ich glaube, da geht es eher, wahrscheinlich eher, warum du dein Gesicht nicht zeigst. Das hatten wir am Anfang schon so ein bisschen.
Das haben wir schon erwähnt.
Ja. Das haben wir schon drüber gesprochen. Was hat dich zur Auslandsjagd gebracht? Warum nicht in Deutschland jagen? Oder,
Ja, ich bin Vollblutjäger.
Ja.
Wie viele Wildarten haben wir in Deutschland?
Nicht viele. Jetzt fragst du mich was, ja. Nicht viele. Ja.
Also Hochwild haben wir ja Rotwild, Dammwild, Rehwild, Schwarzwild,
Muffel.
Ja. Und das war's. Und wie viele Hirsche, Böcke soll ich schießen?
Ja.
Naja, ich will auch die weite Welt sehen und erleben, neue Freunde, neue Kultur kennenlernen.
Also dir geht's auch ums Abenteuer.
Ja, natürlich. Das ist ja doch der Punkt da.
Ja.
Abenteuer, die Grenzen überschreiten, seine Komfortzone verlassen. Bei manchen Jagden habe ich 10-mal Komfortzone verlassen. Also hier schön im Auto einsteigen, zum Hochsitz gehen, 2-3 Stunden oder länger bleiben und dann wild erlegen, wieder zurück. Für mich wäre das nicht. Ich respektiere viele Jäger, die das machen und auch Wildhege machen, natürlich. Es muss ja sein, aber für mich persönlich ist es nicht.
Wenn du sagst, die Komfortzone verlassen, ist das dann auch manchmal so für dich, wenn du dann da unterwegs bist, dass du dann sagst so, was machst du hier eigentlich? Was ist das?
Das ist richtig. Ja. Ich habe einen sehr guten Freund von mir, Outfitter. Wir waren auf fast 5000 Meter Höhe. Ich konnte nicht mehr laufen. Dann habe ich ihn gefragt, was tust du mir an? Dann hat er sich totgelacht und sagte, du bezahlst noch dafür.
Ja.
Ne? Ja. Das war eine gute Antwort. Du bezahlst noch dafür. Das ist so wirklich.
Also das heißt, du hast auch manchmal das Gefühl so, wo bin ich hier gerade gelandet?
Ja, genau. Ne? Und auch gefährliche Terrains. Ne? Also ich habe Kameramann dabei, manchmal Familienmitglieder kommen mit, Freunde kommen mit, die wollen einfach mich begleiten, sehen, das Abenteuer erleben, nicht nur Wildschießen. Und dann frage ich mich, Mensch, was habe ich mir gedacht? Wenn einer von uns hier abrutscht, dann ist tot. Ne? Da kann man, es gibt keine Rettung hier. Und jeder hat eine Familie, Verantwortung, Kinder. Und da manchmal hasse ich mich auch dafür. Aber Abenteuer liebe ich.
Mal eine blöde Frage, was passiert denn dann tatsächlich da, wenn du da irgendwo auf dem Berg liegen bleibst? Also, hast du da schon mal irgendwie Gedanken drüber gemacht? Weil es gibt ja jetzt zum Beispiel auch, du bist ja, hast ja eben gesagt, du bist SCI-Mitglied und da gibt es ja auch dieses Global Rescue und was weiß ich was. Ja. Springt das bei sowas tatsächlich ein? Ich habe keine Ahnung, deswegen.
Vor zwei Jahren, ich war in British Columbia.
Okay.
10 Tage. Sind wir über 250 Kilometer geritten und gelaufen. Meistens geritten, aber reiten ist auch nicht einfach, wenn man ständig auf dem Hut sein soll, dass man nicht runterfällt. Ne?
Ja.
Die Pferde sind riesengroß, nicht wie die asiatischen, und die hüpfen und laufen und nehmen immer Anlauf, wenn man berghoch und runter geht. Und da, schwierig. Da war ich hinter einem Stone Sheep. Ja. Wir sind 4 Stunden geritten, und dann 10 Kilometer gelaufen. Da war schon spät abend. Wir waren im Camp, wir haben nichts dabei gehabt. Und ich war so ausgepowert, dass ich am Ende im Hinterschenkel einen Krampf bekommen habe.
Ja.
Sehr schwieriges Gelände, die Pferde waren ganz oben. Und 2 kanadische PAs waren dabei und mein guter Freund Klaus. Was mache ich? Ich kann nicht mehr laufen. Ich habe gesagt, hey Jungs, könnt ihr die Pferde holen? Zu gefährlich. Okay, ruf mal einen Hubschrauber an. SOS. Zu spät, da kommt nichts. Kein normaler Flieger kann hier landen.
Ja.
Ja, was soll ich da machen? Ich habe gesagt, okay, wir müssen langsam versuchen, bis nach oben zu gehen. Und die haben uns nicht geholfen.
Okay.
Also wirklich, ich und mein Kameramann. Gewehr in der Hand, 3 Beine von Kamera, schweres Equipment.
Ja.
Und mit einem Stock und der andere Hand auf seine Schulter. Wir haben 3 Stunden gebraucht für 1/2 Stunde. Und als wir da oben waren, das war schon finster dunkel. Und dann sagten die, okay, wir müssen aber noch mal ein bisschen zu Fuß runter. Die Pferde können ja nicht herlaufen, sind zu viele Steine im Weg. Ich war außer mir. Was soll ich aber machen? Ich kann nichts machen.
Kommst ja nicht weg.
Nicht machen. Ja. Und meine größte Angst war, wie überhaupt kann ich wieder reiten mit dem Krampf?
Ja.
Man muss ja sich mit den Füßen festhalten,
ja.
In den Steigbügel. Also, lange Geschichte. Wir waren um 12 Uhr Mitternacht im Camp. Und dann habe ich nochmal Mitternacht im Schlaf einen Krampf bekommen. Ich habe so geschrien. Ich habe wirklich auch Angst bekommen. Ne?
Ja.
Also, solche Sachen passieren ja auch. Ne?
Aber am Ende war alles gut.
War alles gut. Ich habe dann meine. Ja, Sachen dabei gehabt, ein bisschen Medizin genommen, Schmerz war weg. Aber am nächsten Tag habe ich wieder gejagt.
Okay. Harter Kerl. Nur die Harten kommen in den Garten. Von Johanna Clermont eine Frage. Have you ever tried night hunting? Would you like to?
No. No. Nicht mein Ding.
Okay.
Ich habe versucht, aber das hat mich nicht gepackt, ehrlich gesagt.
Okay, also ist nicht.
Nein, im Moment, ich habe auch nicht vor, mit Nachtsichtgerät jagen zu gehen.
Okay.
Das ist meine persönliche Meinung. Ich respektiere die Entscheidung von jedem Jäger und Jägerinnen, die sowas machen. Aber das ist für mich zu tricky. Ist nicht fair.
Das Tier muss ja auch eine Chance haben.
Genau. Ja, das ist Nacht,
ja.
Das ist Ruhe.
Ja.
Die müssen auch ein bisschen Ruhe haben.
Eine Frage war noch von Paul Reilmann von Hunter Brothers. Was war dein weitester Schuss?
Auf Wild oder auf eine Scheibe?
Machen wir beides.
Scheibe habe ich bis 3 Kilometer.
Ja.
Kein Problem mit 50 BMG. Auf Wild, auf Video aufgenommen, ist eine Kohlgams in Österreich auf 1410 Meter. Haben wir auch auf YouTube. Nicht aufgenommen auf einem Keiler 1550 Meter.
Und sauber?
Sauber, im Knall gelegen. Muss ich sagen, beim Keiler, ich habe auf trainiert.
Ja.
Ich habe ein paar Ziele ausgewählt und da kommt eine Rotter, genau da, wo ich schieße. Da habe ich gesagt, ist alles eingerichtet, versuche ich. Man, auf der Distanz haben wir auch gute Gläser dabei gehabt. Ein Kajak erkennt man sofort. Ne?
Wie lange fliegt er die Kugel?
Gute Frage. Drei Sekunden, 2,8 Sekunden.
Okay.
Aber ich habe schon vorher auf Scheiben und auf normale Flecken auf Felsen geschossen. Da wusste ich genau, wo meine Kugel hingeht.
Welches Kaliber hast du da?
338 Labormagnum.
Okay.
Aber auf Gams war wirklich ein Schuss. Und es war mir auch bewusst, es ist sehr weit, es hat aber viel geschneit. Ich wollte diese Kohlgams haben. Am ersten Tag hat nicht geklappt, unruhig. Am zweiten Tag in der Nacht hat viel geschneit. Und zweiter Tag war wunderschönes Wetter. Die waren aber oben im Felsen. Und Kohlgams hat man sofort erkannt.
Ja.
Mit Spektiv und mit dem Kamera Nikon P1000 kann man schön reinzoomen. Haben gesagt, okay, also mit zu Fuß jetzt hochzugehen, macht keinen Sinn. Da war ein Meter Schnee. Hab gesagt, ich reize die Grenze und versuche. Und hat gut geklappt.
Weil man's Dank.
Wie
ist die Jagd in Russland im Moment für Jäger aus Deutschland? Ist das irgendwie problembehaftet?
Ich war im 2024 zweimal da. Einmal im Mai, einmal Ende August. Und überhaupt keine Probleme.
Okay.
Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Sehr nette Leute.
Also das heißt, man bekommt von der Situation gar nichts mit?
Nein, überhaupt nicht.
Easy. Ja. Das war schnell beantwortet.
Ja.
wie schwer war dein stärkster Keiler?
31,5 Zentimeter.
Okay. Und vom Gewicht her?
Er hat 180 Kilo gewogen, der große. Aber mein schwerster Keiler war 391 Kilo.
Wo kriegt man sowas?
Bei guten Freunden.
Okay. das ist auf jeden Fall eine Ansage, ja. Hast du schon mal einen weißen Rehbock erlegt?
Nein.
Wäre das noch was?
Nein.
Okay.
Schwarzer Rehbock, ja.
Ja.
Hier habe ich in der Nähe von Bremen erlegt,
mhm.
Aber weißer Rehbock nicht.
Hier stehen tatsächlich, wenn du hier die A7 hochfährst, stehen nach 10 Kilometern stehen auch immer neben der Autobahn stehen, ja. Steht ein guter Bock. Ich habe letztes Mal auch da so geguckt, aber ja. Schwarze Rehböcke sind auch super. Ja. Dein Lieblingskaliber?
Ich habe jetzt kein wirklich Lieblingskaliber. Ich würde Top 3 sagen. Ja.
Warte, lass mich raten. 338 ist auf jeden Fall dabei.
Ja, natürlich.
Okay. Ja.
338 Lapua Magnum. Die 300 Amon Amon 75, ich werde sogar die auf die erste Stelle stellen.
Okay.
Und die 300 Norma.
Und jetzt bald dann deine 7 mm.
Ja, ich hoffe.
Ja.
Die 28 Nosler ist auch gut. 7 mm Blaser Magnum. Also, wenn wir jetzt von 7 mm Kaliber sprechen. Ich liebe der 7 mm Blaser Magnum. Ich lasse es handladen.
Ja.
Und schieße mit K95. Ich habe vor 2 Jahren. Gams auf 1000 Meter mit K95 geschossen, mit 7 mm Blase.
Mit einer Kipplaufbüchse.
Ja.
Ja. Für manche, die dann sagen, das geht nicht,
ja, geht.
Da habt ihr die Antwort. hast du, das war tatsächlich eine Frage, die relativ oft gestellt wurde, hast du noch jagdliche Ziele oder beziehungsweise einen jagdlichen Traum, den du verfolgst?
Ich habe vorhin auch erwähnt.
Genau, die 40.
40.
Ja.
Zu Ende bringen. Ja.
Okay, also das ist das.
Das ist mein Ziel, ja.
Wie viel hast du gesagt? 19 und.
19 und 31.
Okay. Dann hast du ja noch ein bisschen was zu tun.
Ja, bei Schafe, ja.
Okay. Ich muss mal gucken, weil gerade ein paar Fragen auch. Wir sind immer wieder mit welches Kaliber du hauptsächlich benutzt. Hast du einen Allrounder als Favoriten unter deinen Waffen? Und ich weiß nicht, ob du eine Marke nennen möchtest, aber vielleicht auch was, womit man ganz gut mit dem Long-Range-Schießen, Long-Range-Jagen vielleicht auch einsteigen könnte. Das wäre vielleicht was man damit verbinden könnte.
Ich würde jedem, der sich für sowas interessiert, die 300 Norma Magnum empfehlen.
Ja.
Momentan auf dem Markt, es ist die beste 30er Kaliber. Verzeiht auch Fehler beim Windabschätzung. Die Geschosse sind sehr, sehr gut von Berger und auch von Hornady mit sehr hohen ballistischer Koeffizienz. Und wenn man sich auch beim Wind ein bisschen verschätzt, da verzeiht es auch. Also nur zum Beispiel, das habe ich alle selber getestet, auf 500 Meter mit der 308, 115-70 Green Federal Gold Match. Auf 500 Meter, wenn man einen Seitenwind von 3 Meter pro Sekunde hat, da ist eine Abweichung von 48 Zentimeter.
Okay.
Ja, mit der 338, mit 300 Green, Sierra Match King, da hat man eine Abweichung zwischen 19 bis 21 Zentimeter. Mit der 300 Norma, 230 Green von Berger, Hybrid, Target Hybrid, da hat man eine Abweichung von 15 bis 16 Zentimeter.
Ein riesiger Unterschied.
Sehr, sehr riesig. Also in 15 Zentimeter, man ist immer noch im Kammer drin. Mit 308 ist man dann weit weg vom Körper. Oder trifft man einen Lauf oder sowas.
Und welches, wollen wir über das die Gewehr darüber sprechen? Also was für ein Gewehr könntest du empfehlen, womit man das anfangen kann, gerade vielleicht auch was das Kaliber angeht?
Da muss man wirklich an Material nicht sparen.
Okay.
Da muss man, wie gesagt, Gewehr, Glas. Glas ist noch einer der wichtigsten Geräte, sozusagen.
Ja.
Aber ich sag mal, wenn man in Deutschland sowas sich zulegen möchte, da gibt es also Blaser macht fantastische Gewehre. Perfekt. Ich mache diesen Lochschaft-Geschichten nicht. Wenn man Long-Range-Shooting macht, soll man denn mit dem Daumen immer weg von Pistolengriff sein. Und da mit dem Loch, da kann man sehr schwer irgendwo das Finger verstecken. Ne?
Ja.
An Sauer, sehr gute, macht sehr gute Merkel. Also alle deutsche Hersteller, die hier man bekommen kann. Ich bin großer Fan von Blaser, ehrlich gesagt. Ich habe 30, 40 Blasergewehre und Wechselläufe. Da kann ich nur empfehlen. Aber viele sind, sage ich mal, zugeneigt, leichte Waffen zu besitzen und dann auch damit jagen zu gehen. Die Waffe muss Spaß machen. Ja, wenn man mit einem leichten, kleinen Kaliber, der nicht so viel Druck hat, ein leichtes Gewehr hat, ist okay. Aber nehmen wir an, 300 Norma mit einem Gewehr mit 3,5 Kilo, das schlägt und springt. Man ist mal aus dem Ziel weg.
Ja.
Und wenn einmal hier man eine Marke bekommt beim Rückschlag, da hat man danach Angst. Und das macht keinen Spaß. Man muss immer durchs Ziel sehen, wo man trifft. Deshalb bin ich auch ein Fan von ein bisschen schwereren Gewehren. Zum Beispiel die Kippläufe, die ich in Österreich gemacht habe, so meine Empfehlung immer 5 Kilo ohne Glas. Zu schwer, ne? Hab gesagt, ein Kipplauf kann man auseinandernehmen, Rucksack reintun, aber die Waffe liegt wie ein Brett. Ich habe keinen Spotter. Ich bin mein eigener Spotter. Wie gesagt, man kann auch vorbeischießen. Da hat man immer, auf weite Distanzen besonders, die Chance, nochmal zu schießen. Oft, das Wild merkt gar nicht, was passiert ist. Man hat nur einen Knall, der hat Angst, springt vielleicht 10 Meter und vielleicht hast du auch selber erlebt, ja, will wissen, was passiert ist. Aber wenn man seinen Schuss gesehen hat, ja, da kann man schnell wieder nachladen und den Zweischuss auf den Körper bringen.
Ich glaube, das ist vielleicht für auch vielleicht können wir da nochmal drauf eingehen, dass tatsächlich das auch sehen, du hast ja gerade gesagt, du musst durchgucken, um auch sehen, wo der Einschlag von der Kugel ist.
Genau.
Dafür ist ja auch das Zielfernrohr gedacht. Dafür sind ja auch die taktischen Zielfernrohre das, worüber man das überhaupt machen kann. Vielleicht kannst du das mal einmal erklären, wie man das dann kompensiert, weil man sieht's ja.
Ja, ja. Es gibt zum Beispiel im Falle von Gläser wie Schmidt und Bender PM2 High Power, 5 bis 45 Watt mal 65. Die haben sehr gute Transmission, über 90%, sehr hell. Aber ich schieße nie über 20 fache Vergrößerung.
Ja.
Wenn man zu nah reindreht, wild ist genau dran. Egal, wie ruhig die Waffe liegt, da bewegt er sich ein bisschen. Ne? Und dann ist man aus dem Ziel raus. Ich schieße immer zwischen 15 bis 18 fache Vergrößerung auf wild, wenn über 500 Meter sind. Was Absehen betrifft, bei taktischen und jagdlichen ist es immer unterschiedlich. Erste Bildebene, zweite Bildebene. Wie das Absehen ist, Tannenbaum oder was auch andere, sind so viele Namen, so viele verschiedene Modelle. Ich schieße selber immer Mill, also Zentimeter, einmal ein Klick. Ich bevorzuge aber auch halbe Zentimeter, das ist dann noch mehr präzise. Aber nicht viele Hersteller produzieren das leider.
Bei dem ich frage jetzt mal immer, das Nightforce Beast, das hat das, glaube ich, dass man das so einen halben Zentimeter immer zurückstellt.
Es gibt sogar kleiner. Wenn man mit MOR schießt, das sind noch kleiner. Das ist ein Viertel, ein Drittel, das ist dann noch kleiner. Aber das sind diese amerikanische und europäische Maßeinheiten, die bringen jeden Unterschied an. Das ist das Einzige, was ich nicht tue. Ich wechsle nie die Maße, also das Maß. Einfach alles Mil.
Okay.
Oder MRAD, besser gesagt, ne?
Alles klar.
Und Absehen, militärische Absehen, es gibt gute, es gibt ja auch einige wie Tannenbaum, Tremor 2, Tremor 3 und noch was. Man sieht nichts, es ist zu voll, das ist für Militär gemacht. Das hat mit Jagd nichts zu tun.
Aber du kannst dadurch ja, wenn die Kugel irgendwo eingeschlagen ist, kannst du das ja kompensieren und siehst ja, wie viel du daneben geschossen hast, um diesen,
genau, also
um das auszugleichen.
Wenn man viel geübt hat, wie ich, da weiß ich sofort, wo die Kugel ist und wie viel ich korrigieren soll. Das Gute bei diesen Tannenbäumen, man sieht ja auch, wo die Kugel eingeschlagen hat. Da braucht man keine Korrektur. Man korrigiert mit dem Absehen. Da bringt man den Punkt genau auf den Wild nochmal und dann schießt man.
Ja.
Und dann ist man drauf. Das ist viel schneller. Deshalb auch für Militär gebaut. Für bewegliche Ziele etc. Aber für Jagen macht keinen Sinn.
Es sei denn, man jagt weit.
Ja, aber es gibt andere Absehen.
Ja. Wir haben schon relativ viel heute gesprochen, deswegen müssen wir mal gucken, dass wir so langsam bei den Fragen auch vielleicht zum Ende kommen. Mhm. Ich gucke gerade noch, was noch dazu passt. Ich glaube, einer der spannendsten Fragen, die vielleicht da noch ist, was ist für ihn nach all den Erlebnissen noch der Reiz und das Besondere an der Jagd?
Jagdfieber.
Also das heißt
auch wirklich, am Anfang gesagt, wirklich, wenn ich dieses Gefühl verliere, werde ich nicht mehr jagen. Das ist etwas, man muss selber erleben. Ne? Man kann es nicht erzählen oder schreiben. Nein, da muss man selber erleben. Das ist ein Gefühl, das man selber erleben muss. Und egal bei welcher Jagdart, egal bei welcher Wildart, es ist da. Und das ist schön so. Und natürlich auch das ganze Abenteuer.
Es kommt ja auch, du hast ja eben auch gesagt, dir geht es ja auch darum, neue Freunde kennenzulernen, neue Kulturen kennenzulernen, neue Abenteuer. Und ich glaube, gerade bei den Reisen, die du machst, dass das da ja wirklich auch, du lebst ja mit den Leuten so eng aneinander. Das ist ja was, das wirst du ja auf anderen Reisen, auf anderen Sachen auch gar nicht so erleben, so wie du das dann da bekommst.
Ja. Auch durch Jagd entstehen sehr, sehr enge Freundschaften. Schau mal, Max, wir haben uns zum ersten Mal gesehen.
Ja.
Wir reden ununterbrochen seit 2 Stunden vor dem Casting und jetzt ja auch.
Ja.
Man hat immer was zu erzählen.
Das ist es nämlich, ja.
Ja, das ist man immer diese Geschichten bei Jagden, Feuerkamp und so weiter. Da kann man wirklich eine Woche hier sitzen und Sachen erzählen. Das wird nie langweilig.
Deswegen, ich hoffe, dass du noch in der Zukunft sehr, sehr viele weitere Geschichten hast, die du vielleicht auch nochmal mit uns eventuell teilen könntest. Vielleicht hast du ja Lust, irgendwann nochmal vorbeizukommen.
Sehr gerne.
Bist du auf jeden Fall herzlich eingeladen.
Vielen
Dank. Mir hat das heute auch echt Spaß gemacht und vor allen Dingen ist es auch einfach interessant, du machst genau das praktisch, wo ich gar nicht so die Ahnung von habe. Deswegen sitze ich auch die ganze Zeit und denke mir so, okay, ich glaube, du musst das auch mal machen. Ich glaube, du musst auch mal da nach Tadschikistan. Und ich glaube, dass das für mich auch einfach heute super spannend war. Nicht immer, ich sag mal jetzt, nicht mit dem Standardjäger, das wäre doof, wenn man das so sagt, aber mit jemandem, der das wirklich, man merkt ja, was du da für Emotionen, was du für eine Passion für das Ganze hast. Und vielen, vielen Dank, dass du das auch mit der Community teilst. Ich glaube, das war ja für dich jetzt auch relativ neu. So ein Format hast du ja auch vorher noch nicht gemacht.
Das war für mich ein Meilenstein, ehrlich gesagt. Ich habe auch lange überlegt, aber ich habe gesehen, wie seriös ihr seid, wie gut eure Arbeit ist. Und dann konnte ich nicht Nein sagen.
Vielen, vielen Dank. Das ist sehr, sehr nett, dass du das sagst. Ich denke, wenn ihr noch weitere Fragen habt, ihr könnt das gerne in die Kommentare reinschreiben. Ich weiß ja nicht, ob du da mal bei uns drüber guckst. Bei YouTube kannst du ja vielleicht auch mal gucken, ob es da ein paar Fragen noch gibt. Ansonsten machen wir auch immer ein paar Ausschnitte noch bei Instagram. Vielen, vielen Dank, Amon, dass du die Reise auf dich genommen hast und nach Hannover gekommen bist. Und du bist herzlich wieder eingeladen, über alle weiteren Jagdgeschichten zu berichten.
Vielen Dank, habe ich sehr gerne gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
Dankeschön.